Chelsea, Juli 1529. Warringham, du bist einfach hoffnungslos. Nick senkte den Blick. Ich fürchte, ihr könntet recht haben, Master Wilford. Du gibst dir nicht genug Mühe, warf der Lehrer ihm vor. Doch, dachte Nick, ich gebe mir Mühe, aber es reicht einfach nicht. Er sah auf. Ich habe getan, was ich konnte, Magister, aber ich kriege diese griechischen Buchstaben nicht in meinen Schädel. Ich kann einen halben Tag lang vor dem Buch sitzen und versuchen, sie zu lernen. Eine Stunde später sehen sie wieder aus wie Hühnertritte im Schlamm. Du lässt es wieder einmal an Respekt mangeln. Wieso? Und wovor? Vor euch? Ich mag ein Dummkopf sein, aber es steht nicht so schlimm um mich, dass ich nicht wüsste, welch ein kluger, gelehrter Mann ihr seid. Ich habe Respekt vor euch, Magister. Oder vor dem noblen Gegenstand eurer Lektionen? Doch, ich habe auch davor Respekt. Aber es hilft nichts. Ich kann diese Buchstaben nicht lernen. Es ist genau wie ihr sagt. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Das ist inakzeptabel. Du wirst mit deinen Studien nicht weiterkommen, wenn du des Griechischen nicht mächtig bist. Also musst du es lernen. Sie führten ihren Disput auf Lateinisch. Als Nick vor 2 Jahren in dieses Haus gekommen war, hätte er nie für möglich gehalten, dass er die fremde Sprache je gut genug meistern würde, um sie so mühelos anzuwenden, denn er hatte schon damals gewusst, dass er für solcherlei Dinge nicht so begabt war, wie sein Vater es sich wünschte. Dennoch hatte er es geschafft, und er war stolz darauf, gerade weil es so schwer für ihn gewesen war. »Ich werde mir mehr Mühe geben, Magister«, stellte er in Aussicht. Sobald Master Wilford sie aus dem Schulraum entließ, lief Nick mit einem Buch ins Freie. Er umrundete das Gebäude und ging in den weitläufigen Garten hinter dem Haupthaus, der sich bis zur Flussmauer zog. Er fand eine Bank und ließ sich nieder. Dann schlug er das schwere Buch auf und blätterte ohne große Lust zu der Seite, die das griechische Alphabet einführte. Er war bis Zeta gekommen, als eine Stimme ihn aus seinen Studien riss.
»Vergebt mir, Sir!«
Er sah auf. »Ja?« Ein altes Weib in Lumpen stand auf dem Kiesweg vor ihm, und sie stützte einen ebenso alten Mann, der sich kaum auf den Beinen halten konnte.
»Es heißt, hier gibt es eine Armenspeisung?« fragte die Alte.
Nick wies nach links. »Geht um das Haus herum, dann kommt ihr in den vorderen Hof. Die Suppenküche ist in dem strohgedeckten Gebäude auf der anderen Seite. Fragt nach Lady MacRoper, sie gibt euch zu essen.« Sie legte den Arm um ihren Gefährten und wollte sich abwenden.
»Wartet!« Nick stand auf. »Ich bring euch hin. Komm, lass dir helfen.«
Er zögerte noch einen Moment mit dem Buch in der Hand, als eine tiefe Stimme hinter ihm sagte, »Leih es mir, wenn du so gut sein willst, Nicholas. Geleite unsere Gäste zu meiner Tochter und anschließend komm wieder her.« Nick wandte sich um und verneigte sich.
»Sir Thomas?«
Mit einem erleichterten Lächeln legte er das kostbare Buch in die ausgestreckten Hände.
»Ich glaube nicht, dass ihr noch viel Neues daraus lernen könnt.«
»Bei jedem Blick in ein jedes Buch kann man etwas Neues lernen, will mir scheinen, weil man nie derselbe Mann ist wie der, welcher letzte Woche darin gelesen hat, oder?«
»Ich bin nicht sicher«, bekannte Nick.
Er legte den Arm um den entkräfteten alten Mann und brachte das Bettlerpaar in den vorderen Hof.
1560 bis 1563. London, März 1560. »Das Eisen ist heiß«, sagte der Constable, und das Funkeln in den Augen verriet seine freudige Erwartung. »Hier ist ein Mann, der seine wahre Bestimmung gefunden hat«, murmelte Isaac. Der Constable legte die Hand um den Griff des langen Brandeisens, das in einem Kohlebecken lag, hob es hoch und zeigte den Zuschauern das rotglühende M. Ein beifälliges Raunen ging durch die Menge. Die junge Frau am Pranger fing an zu schluchzen. Sie stand leicht vorgebeugt, Hals und Handgelenke steckten in den dafür vorgesehenen Löchern. Ihr Kleid war mit Flecken übersät, wo die Dreckfladen und sonstigen Wurfgeschosse der Umstehenden sie getroffen hatten. Sie hatte die Augen zugekniffen, und so sah sie nicht, wie der Constable das Eisen hob. Zielsicher drückte er es ihr mitten auf die Stirn, und die Verurteilte stieß einen langgezogenen Schrei aus. Die Schaulustigen applaudierten und johlten. »Das war's. Deine 2 Stunden sind um, Mädchen«, sagte der Constable und zwickte sie in die linke Brust, ehe er den Bolzen zurückzog und die hölzerne Zwinge aufklappte. »Und jetzt hör schon auf zu flennen. Wir hätten dir auch ein Ohr abschneiden können. Verdient hättest du's. Die Leute von Cheapside begannen sich zu zerstreuen. Die junge Frau richtete sich langsam auf und torkelte nach links, gefährlich nah an den Rand der erhöhten Plattform. Isaac stieg die Stufen hinauf und nahm ihren Ellbogen. »Komm, Sarah!« »Mir ist so schlecht«, flüsterte sie. »Das wird wieder«, entgegnete er und gab sich Mühe, unbekümmert zu klingen. »Jetzt lass uns erst einmal von hier verschwinden.« Sarah zitterte am ganzen Leib. Das war der Schock, nahm Isaac an. Oder womöglich auch die Kälte. Das dünne Kleid war kein ausreichender Schutz gegen den ruppigen Wind. Aber Isaac hatte seinen Umhang zu Hause vergessen und konnte ihr deshalb nur seinen Arm anbieten. Das Mädchen stützte sich darauf und ließ sich von der Plattform helfen. Sie gingen die belebte Straße entlang. »Wo willst du mich hinbringen?« fragte Sarah. Ihre Stimme klang dünn. »Keine Ahnung«, gestand er. »Wo kannst du denn hin?«
»Nirgends.«
»Was hast du angestellt?« Sie brauchte ein Weilchen, ehe sie es fertig brachte, ihm zu antworten.
»Ich hab die Audleys vergiftet, meine Herrschaft. Sie sind aber nicht gestorben, und ich wollte sie auch nicht umbringen. Sie sollten sich nur mal ein paar Tage so richtig elend fühlen, so wie ich und alle anderen, die für sie schuften müssen.
Und? Hat es geklappt?« Isaac konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. Sarah nickte.
»Aber das war nicht wert, mein Leben zu ruinieren. Ich hätte nie gedacht, dass sie mir auf die Schliche kommen. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht, was aus mir werden soll, Isaac.«
Das Brandmal auf der Stirn würde natürlich verheilen, aber keine Haube würde es je vollständig verdecken. Dafür war es zu groß. Von heute an würde jeder, der Sarah sah, auf den ersten Blick wissen, dass sie etwas Abscheuliches ausgefressen hatte. Denn das M stand für Missetäter. Sie würde nie wieder anständige Arbeit finden, egal wohin sie ging. Isaac griff nach seiner Börse, öffnete sie und nahm Sarahs schwielige Hand. Ihre Nägel waren ganz abgekaut. Das hatte sie als kleines Mädchen schon gemacht, als sie in die Krippe gekommen war, erinnerte er sich. Ein Waisenkind von Königin Marys Gnaden. Isaac ließ seine Pennies in ihre Hand klimpern.
»Hier.« »Das kann ich nicht annehmen«, protestierte sie halbherzig.
Er winkte ab. »Schon gut. Morgen ist Sonnabend. Da verdiene ich immer gut beim Pferderennen in Mile End.«
»Du wettest?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich reite. Die Londoner Gentlemen lassen es sich etwas kosten, wenn ihre Gäule ein Rennen gewinnen.« Er verschwieg, dass er seinen Lohn gelegentlich gleich wieder verlor. Beim Hahnenkampf oder bei der Bärenhatz, auf die er leidenschaftlich wettete. Sie waren an der Einmündung zur Thames Street angelangt, wo wie üblich ein hektisches Durcheinander herrschte. Fuhrwerke, Reiter und Fußgänger drängten sich auf der Straße. Und viele fanden einen Moment Zeit, um die Magd mit dem frischen Brandmal auf der Stirn zu begaffen. Zwei Burschen spuckten auf die Straße, kaum dass sie passiert hatten. Sarah war stehen geblieben und starrte furchtsam auf das Gewimmel.
»Isaac, was soll ich nur tun?«
Sie war bleich. Ihr vormals hübsches Gesicht wirkte eigentümlich starr. Sicher schmerzte die Brandwunde höllisch. Doch was ihr vor allem zu schaffen machte, war die Furcht.
»Es wird bald dunkel. Ich weiß nicht, wo ich hin soll.«
»Kennst du das Savoy?« fragte er.
»Du meinst die Ruine draußen vor der Stadt, wo die Beutelschneider und Straßenräuber und solches Gesindel hausen?
Es gibt schlimmere Orte, wo du landen könntest.«
»Weil ich jetzt selbst zum Gesindel zähle«, sagte sie fassungslos.
Er hob kurz die Schultern und nickte. »Im Savoy gibt es einen Kerl mit einem Holzbein. Geh zu ihm und bestell ihm einen Gruß von mir. Er wird dir weiterhelfen.« Er küsste sie auf die Wange. »Viel Glück, Sarah.«